Brandenburg-Land.
Zwischen Landflucht und Landlust.
Gespräche mit inspirierenden Menschen, die das Land bewegen.
Ein Podcast mit Kerstin Dorscht
und Wolfram Scheller.
Produziert von Theaterland.
Heute sind wir im Gespräch mit Anja Radetzky, die mit ihrem Mann Janusz den Hof Stolze Kuh im Oderbruch leitet. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Lass uns doch kurz mal wissen, was an eurem Hof besonders ist.
Wir haben gesagt, wir fangen nur mit Landwirtschaft an, wenn wir mit allen Idealen anfangen können. Also wenn die Kälber nicht von den Kühen getrennt werden, sondern direkt aus dem Euter trinken können, wenn die Kühe von den Bullen gedeckt wurden vorher, wenn alle Tiere immer auf der Weide sein können und wir dabei noch Naturschutz betreiben. Das ist natürlich nur möglich, wenn wir selber die Milch veredeln, also selber Wertschöpfung betreiben. Wir haben immer alternativ finanziert, Menschen, die einfach genau diese Ideen gut fanden und haben eine eigene Käserei gebaut. Und genau, haben jetzt 6 Angestellte, die alle eine sinnerfüllte Tätigkeit haben und sehen, was sie tun. Und die natürlich hier auch auf dem Land leben.
Wie viele Kühe habt ihr?
Wir haben mit 30 Rindern angefangen, mit 30 Kühen. Und melken auch bis jetzt nur 30 Kühe, haben aber alle Kälber behalten, schlachten natürlich auch welche. Aber insgesamt ist unsere Herde jetzt auf 140 Tiere angewachsen. Und wir bewirtschaften 250 Hektar, eigentlich alles von Naturschutzträgern gepachtet, also wirklich mit Auflagen. Aber ich denke, so geht das ganz gut zusammen, Naturschutz und Rinderhaltung, die Kühe speichern so CO2 im Boden, wenn sie wirklich grasen.
Seid ihr aus dem Osten oder kommt ihr aus dem Westen ursprünglich?
Gute Frage. Genau, ich bin ja ein europäisches Kind, aber geboren bin ich in Meißen und in Sachsen auch aufgewachsen, südlich von Chemnitz. Und bin dann aber nach dem Abi direkt losgezogen in die weite Welt. Und mein Mann ebenso, seine Eltern kommen ursprünglich aus dem Odenwald und sind dann aber nach Polen ausgewandert, noch vor der Wende. Und er ist dann halb in Polen aufgewachsen, halb in Deutschland. Ja, genau, also sind schon ein gemischtes Paar quasi. Wir waren noch 2 Jahre auf Reisen in ganz Europa. Ich war ja auch in Kanada. Also da ist mir wirklich wichtig, dass wir so Erdenbürger sind, alle zusammen und zusammen auch schauen müssen, wie wir den Planeten eher entlasten als belasten. Und ich merke schon, dass ich ostsozialisiert bin, sozusagen. Meine Eltern haben mir da schon noch ein Päckchen mitgegeben. Gerade so als erstes studierendes Kind, auch wegen der DDR. Und als erste Unternehmerin der Familie merke ich schon, dass da noch sehr viel DDR-Altlast abgetragen werden darf.
Herzlichen Glückwunsch.
Erzähl uns doch kurz, wie du zur Landwirtschaft gekommen bist, beziehungsweise wie ihr beide zur Landwirtschaft gekommen seid.
Mhm. Mein Mann ist ja auf dem Hof aufgewachsen, also sein Vater hat noch eine Landwirtschaft. Und ich habe mir immer Tiere gesucht in meinem Umfeld, im Dorf. Und habe einen Pferdehof gefunden, wo ich mit den Tieren zu tun haben konnte, wo wir auch schon selber Heu gemacht haben und das Heu lose auf den Heuboden gebracht. Da mussten wir immer oben verteilen im Staub, in der Hitze. Das war sehr prägend. Meine Uroma ist auch eine Selbstversorgerin gewesen. Ich glaube, das hat mich in meiner sehr frühen Kindheit auch sehr stark geprägt. Von ihr habe ich sehr, sehr viel. Und mit der haben wir einfach Beeren gepflückt und die verarbeitet. Also das war so sehr, und im Garten gearbeitet. Das war sehr prägend für mich. Und auch immer ist eine sehr schöne Erinnerung. Ich war schon immer sehr aktiv und wild als Kind. Und das war auf dem Dorf dann, also meine Eltern haben dann auch da ein Haus gebaut, wichtig für mich, mich da auszutoben und frei meine Energie ausleben zu dürfen, ne? Und nicht gedeckelt zu werden. Und dann bin ich ja nach Bremen gegangen, habe ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht auf einer Kinder- und Jugendfarm. Und habe dann überlegt, ich möchte gerne Umweltwissenschaften studieren, habe dann aber gehört, es soll sehr naturwissenschaftslastig sein und ich wollte gerne das Praxisnahes machen und habe irgendwie durch Zufall Ökolandbau und Vermarktung in Eberswalde entdeckt, in diesem grünen Studienführer und habe gemerkt, ja, das ist es. hatte ein klares Ja dafür und habe dann auch da gemerkt, als das Studium begann, dass sehr viele Gleichgesinnte sich da finden. Und das war total schön, auch anzukommen unter Gleichgesinnten.
Und dann? Also dann hast du studiert und wie ist der Gap zu füllen vom Studium bis zum Hof?
Genau, da lagen, mal rechnen, 2015 haben wir gestartet und 2009 war das Studium zu Ende, also 6 Jahre dazwischen. Wir haben dann schon das erste Kind gekriegt und wir waren 2 Jahre in Europa auf Reisen, also Rumänien, Südtirol, Masuren, auch Süddeutschland. Und haben einfach geguckt, was für eine Art Landwirtschaft wir machen wollen. Wir hatten da schon immer verantwortliche Positionen und haben aber gewusst, wir legen uns nicht fest. Ich war auch nach dem Studium in Kanada und habe als Herdenmanagerin gearbeitet bei Wittstock, also auch in Brandenburg schon. Und meine Leidenschaft ist mit Pferden Rinder treiben. Das konnte ich in Kanada ja ganz gut ausleben. Und dann bei Wittstock habe ich das auch gemacht und jetzt hier 5 Jahre nach Betriebsbeginn habe ich jetzt auch eigene Pferde angeschafft. Also ist also diese Linie so verbunden, das Cowgirl-Dasein, worüber ich ja auch ein Buch geschrieben habe, wie ich als Cowgirl die Welt bereiste und ohne Land und Geld zur Biobäuerin wurde. Also genau diese Lücke ist da ganz gut beschrieben. Und ja, dann sind wir also mit dem Kind hier aufs Land gezogen, weil ich wusste, auf jeden Fall wollen wir das Kind auf dem Land aufwachsen lassen, so wie wir auch auf dem Land aufgewachsen sind. Und sind dann hier in einem Sackgassendorf gelandet in Stolzenhagen. Und haben dann uns hier auf den Weg gemacht, können wir den Stall pachten, der hier oben leer steht, können wir Flächen pachten vom Nationalparkverein. Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf.
Seid ihr mit einem Koffer voll Geld gekommen? Also du sprichst von Pacht, ihr habt irgendwie, wie viel waren es, 140 Rinder? Das kostet ja.
Ja, ich bin auch inzwischen so Beraterin für alternative Finanzierung. Wir haben ja Crowdfunding gemacht, wir haben am Anfang Kuhanteile ausgegeben. Wir haben einen kleinen Bankkredit bekommen, wir haben viele Privatdarlehen bekommen und ich denke, das war immer so, weil die Menschen halt wirklich eine Sehnsucht danach haben, unsere Art Landwirtschaft zu unterstützen, zu fördern, also wirklich die Ernährungs- und Agrarwende selber voranzutreiben und wir das halt auch so glaubhaft machen und auch Geld zurückzahlen, dass die Leute uns das geben.
Privatdarlehen heißt dann tatsächlich von Privatleuten, die eure Idee unterstützenswert fanden? Und
genau, so wie ihr, ne? Die hätten dann von uns gehört und haben gemerkt, ah ja krass, wir haben da noch 10.000 Euro auf dem Konto rumliegen und eigentlich machen Banken damit Rüstungsindustrie, finanzieren die damit können wir eigentlich auch was Besseres anstellen. Und haben uns das quasi überlassen für eine gewisse Zeit. Und wir sind immer sehr geführt sozusagen, wie auch immer man die höhere Macht nennen will. Aber es hat sich wirklich immer so gut ergeben, dass es, wenn es echt krass knapp wurde, irgendjemand mir eine Mail geschrieben hat und gesagt, ja, ich habe gerade geerbt, könnt ihr das Geld jetzt benutzen? So, und dann hätte ich es gern in 10 Jahren zurück. Ist das möglich? Und das hat sich immer wieder so ergeben. Also das war wirklich faszinierend. Und auch mit den Kuhanteilen am Anfang, da hatten wir ja wirklich nur die Idee, haben die kurz beschrieben. Das war auch nur so ein Entwurf, den wir da rumgeschickt haben an Leute, die halt schon immer Interesse hatten an uns, an was wir so machen, wo wir auf Reisen waren. Und dann waren innerhalb von 6 Wochen 50.000 Euro auf unserem Konto. Und dann wussten wir, okay, jetzt sollen wir wohl loslegen. Jetzt fährt Janusz los nach Bayern und hat im Allgäu Braunviehkühe gekauft.
Aber ihr seid sozusagen, also was so ein Finanzierungsmodell anbelangt, seid ihr sozusagen dafür auch in gewisser Weise bekannt? Also es gibt ausreichend Menschen, die wissen, man kann quasi in euch investieren.
Ja, das forciere ich gar nicht, aber das entwickelt sich. Also wir haben jetzt so 2000 Follower auf Facebook und Instagram, glaube ich, so 1000. Und im Infobrief, den kriegen auch 1200 Leute. Das heißt nicht, dass alle dann immer bestellen, aber die sind quasi mit uns verbunden, dadurch, dass ich halt auch Sachen erzähle, die sehr persönlich sind vom Hof hier.
Beschreib doch mal, also du hast jetzt schon gesagt Cowgirl und mit Pferden Kühe treiben und so, aber beschreib doch mal, ist vielleicht für unsere Hörer, Hörerinnen auch ganz interessant, so einen typischen Tag bei dir. Also gibt's wann ja stehst du so auf oder den gibt's nicht, okay.
Grob gesagt, stehen wir zusammen auf, also ich habe meinen Tag umgestellt. Jetzt, man kann sich ja selbstständig auch überlegen, wann man beginnt. Und ich habe sonst immer um 6 gemolken, damit um 8 die Käserin in der Käserei die Milch hat. Und habe dann aber gemerkt, für die Familie ist eigentlich echt schade, weil wir sehen uns morgens nicht, wir sehen uns abends nicht. Wir haben da 2-mal gemolken und mittags sind die Kinder in der Kita. gewesen. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, wir stehen zusammen auf und frühstücken um 7 und fahren dann 7:30 fahre ich melken und Janusz bringt die Kinder in den Kindergarten und zur Schule. Und dann komme ich wieder vom Melken 9:30. Also wir melken auf der Weide im Nationalpark. Das heißt, ich fahre da eine Weile hin und bin dann da vor Ort auf der Weide. Und die Milch läuft in den Milchtank. Und ich fahre die wieder zurück, pumpe sie dann in die Käserei, beantworte dann Mitarbeiterfragen und gehe meistens ins Büro. Manchmal zäune ich aber auch neue Weiden ab. Jetzt ist gerade ja Winter und die Kühe sind hier hinter unserem gepachteten Stall auf einer Winterweide. Gestern, also eigentlich wollte ich jetzt noch 15 Tage Pause haben, bis die Kühe kalben, aber gestern hat uns schon eine mit Zwillingen überrascht. Und so kommt halt immer was dazwischen. Ne? Also man kann immer super gut sich überlegen, okay, heute mache ich Überweisungen und die Buchhaltung fertig oder suche die Bestellungen zusammen. Und dann sind die Bullen abgehauen und dann ist man da ein paar Stunden unterwegs. Das bedeutet halt auch Tierhaltung, wenn man die nicht in den Stall sperrt, dass Tiere auch draußen rumlaufen können. Und dann, ja, ich beende noch kurz den Tag. Dann, genau, gibt's auch Packtage, da packen wir die Produkte, die nach Berlin gehen. Es gibt samstags immer einen Bauernmarkt hier. Und dann, ja, wenn so ein normaler Wochentag, versuche ich 2:30 fertig zu sein, also aufzuhören zu arbeiten, fertig ist es ja nie. Und dann hole ich die Kinder ab und dann machen wir was zusammen. Also entweder machen wir es mit den Ponys oder wir haben gerade einen kleinen Welpen. Oder Gärtnern ein bisschen. Meistens ist dann auch nochmal Wasserfahren oder irgend sowas dran, dass die Kinder müssen dann auch mit. Und wir treffen aber auch Freunde normalerweise. Und dann essen wir Abendbrot und dann ist Schluss. Und wenn wir im ersten Halbjahr des Jahres, also jetzt haben die Kühe ja gekalbt, dann versorgen erstmal die Kälber und dann melken wir 2-mal die Milch, die übrig ist quasi. Und da ist dann, fahre ich halt abends 4 nochmal los zum Melken.
Und wie teilt ihr euch das auf, die Arbeiten? Also du und dein Mann? Dein Mann hat sicherlich einen ganz anderen Arbeitsbereich.
Genau, also wir haben gemerkt, dass es für uns ganz gut ist, wenn wir das aufteilen. Und ich mag nicht so gern mit Technik umgehen. Ich mag halt die Kälber und die Kühe zu versorgen und mache eher den Part. Und mein Mann ist gerade jetzt im Winter immer am Füttern und gucken, dass alle Wasser haben und Batterien auswechseln von den Stromzäunen. Mineralfutter denen bringen und halt auch so strategische Sachen. Also er macht diese ganzen Verhandlungen mit den Verträgen, mit den Pachtverträgen. Und die also Betriebsentwicklung machen wir zusammen, meistens nachts. Versuchen wir noch zu ändern, dass wir da einfach Bürozeit einplanen. Aber es ist halt wirklich immer sehr trubelig, wenn hier alle Leute rumlaufen und immer Fragen stellen. Ist ja auch gut und wichtig. Aber dann kommt man halt nicht so gut zum strategischen Überlegen, unternehmerisch, wie es dann weitergeht. Und ich mache noch die Öffentlichkeitsarbeit, also ganzen Social-Media-Sachen. Also wenn ich melke und die Spülung läuft vom Melkstand, dann kann ich gut Fotos machen und habe eigentlich immer eine gute Eingebung, was ich dazu schreibe.
Und ist es gut für die Beziehung, wenn man so als Paar quasi so viel gemeinsam macht? Oder also man träumt immer einerseits davon, so einen Partner zu haben, mit dem man ganz eng ist und dann alles zu machen. Aber ich stelle mir auch vor, dass es auch anstrengend sein kann.
Ja, ich ermutige immer alle Bäuerinnen und Bauern, einen Partner zu finden, der das mitmacht, weil das ist viel entlastender. Also wir haben sehr viele Familien kennengelernt, wo der Partner, egal ob männlich oder weiblich, das super anstrengend fand, dass der andere halt sozusagen nie Zeit hat, die andere nie mit ausgehen kann, weil immer eine Kuh kalbt. Und es ist super wichtig, wie überall im Leben, so eine Work-Life-Balance herzustellen, Zeit für die Beziehung zu haben mit 2 kleinen Kindern. Das ist auch nicht so leicht. Und eigentlich finde ich, also auch für unsere Kinder, die kriegen ja viel mehr mit, was wir wirklich tun und lernen das halt auch die ganze Zeit. Das ist ja sonst bei keiner anderen Berufsgruppe so. Ja, es ist trotzdem echt krass, weil wir halt eigentlich rund um die Uhr arbeiten und bei uns geht es immer weiter, weil die Tiere immer da sind und das versuchen wir schon abzupuffern mit den Angestellten, aber trotzdem, wenn es halt hart auf hart kommt, müssen wir halt ran und das ist wirklich sehr belastend für die Beziehung und das braucht auch immer wieder eine Auszeit, also wirklich Pause, sich zu erlauben, gegenseitig auch, um da klar zu kommen. Also, weil es ist schon, das ist echt eine harte Nummer, so. Trotzdem auch sehr erfüllend. Also, man hat natürlich auch die schönsten Momente zusammen. Wenn man das Kalb dann rausgezogen hat, und es lebt, dann ist es auch wieder gut, ne? Oder wenn die Kinder mit dabei sind und die Kühe so super gut kennen und wissen, wie das alles funktioniert. Das ist so erfüllend, das kann sonst ja auch kaum jemand teilen, die Erfolge seiner Arbeit mit dem Partner, da kannst du denen erzählen, aber die erleben es halt nicht zusammen. Und so wie andere zusammen in Urlaub fahren müssen und irgendwie zusammen einen Berg besteigen, haben wir halt diese Erlebnisse hier jeden Tag.
Was hat euch denn ausgerechnet nach Brandenburg und ausgerechnet in diese Ecke, wo ihr jetzt seid, geführt?
Eher also das Schicksal. Ich glaube ja nicht so an Zufälle. Eine Freundin hatte uns eine eBay-Kleinanzeige geschickt und gesagt, guck mal hier, wir hatten noch ein Zimmer in Eberswalde vom Studium her und in der Reisezeit, um unsere Sachen da zu haben. Und genau, dann hat sich das so ergeben. Also,
aber das heißt, es war euch schon klar, weil ihr in Eberswalde studiert habt, dass ihr auch so in Brandenburg bleiben wollt?
Nee, es war auch, ist auch immerhin immer noch nicht klar gewesen, ob wir hier bleiben können, weil halt alles nur gepachtet ist. Und das ist natürlich auch schwierig, innerhalb von 5 Jahren alles abbrechen zu müssen, möglicherweise. Das schwingt ja immer bei so einer Pachtsache mit. Ich muss eigentlich gar nichts besitzen, aber es ist halt immer vakant quasi. Und ja, deswegen waren wir schon noch offen, woanders was zu machen. Ich mag halt hier die Weite in Brandenburg. Ich war ja in Kanada und fand es da total gut, irgendwie 2 Stunden lang gerade auszureiten und nichts zu sehen außer Weite. Und ich habe hier ich mache immer so Hof, also Weideführungen sozusagen. Es sind ja keine wirklichen Hofführungen, weil die Weiden sind wirklich weiter weg vom Dorf. Und da ist mir immer, habe ich einmal so erzählt, ja, das ist diese Weite in Kanada, das ist so wie hier. Und da ist mir das erst bewusst geworden, dass ich mir das wieder gesucht habe. Also wirklich den Blick so weit schweifen lassen zu können, das geht halt nur hier. Das ging in den Mittelgebirgen nicht und in den bergigeren Gebieten ja anders sozusagen. Aber man kann nicht einfach dann dahin, weil da sind so Täler zwischen den Bergen. Und ich mag schon auch dieses Flache hier. Ich finde, was wir jetzt selber versuchen, ist wirklich die Agrarstruktur noch ein bisschen zu verändern. Also wirklich für mehr Fixpunkte für die Augen, also durch Agroforst zu sorgen.
Ich stelle mir ja vor, Landwirtschaft ist ja auch, wie du das gerade auch erzählt hast, wie so ein typischer Tag aussieht, irgendwie auch ein Knochenjob. Gab es dann nicht trotzdem mal so Phasen, wo ihr gedacht habt, so es reicht, es gibt immer wieder auch Stolpersteine und was wären dann diese Stolpersteine?
Soll ich die jetzt so klar benennen? Ämter, die denken, okay, das geht eigentlich gar nicht, was die da machen. Da müssen wir erstmal ein paar Unterlagen anfordern, die 60 Seiten lang sind. Also wir machen ja schon was sehr Spezielles und dadurch ist es echt mühsam. Also alle Menschen, die so undogmatisch denken, die können sich da sofort reinfühlen. Also jede Mutter, die selber gestillt hat, weiß, dass es wichtig ist, dass Säugetiere aus dem Euter trinken und an der Brust nuckeln. Und wenn es nicht geht, ist auch okay, dann kann man das auch anders machen, aber dass das ein Instinkt ist von den Tieren und auch von uns Menschen. Und alle anderen, die aber sagen, ja, man muss aber kontrollieren können, wie viel das Kalb trinkt, und die kommen hier auch vorbei und kontrollieren uns und fragen mich das, dann sage ich, ja, ich vertraue der Natur, dann sagen die, das geht aber so nicht oder das glauben wir aber nicht. Und das ist echt mühsam.
Und jetzt muss ich aber nochmal ganz naiv nachfragen, warum muss man das wissen, wie viel... Wer kommt dann da vorbei und kontrolliert?
Ja, das möchte ich jetzt nicht so klar sagen.
Ach so, nee, gut, also ich meine, nee, aber sozusagen nur, dass ich so die Auflagen begreife.
Es sind halt Auflagen, das System ist ja normal, dass man Kälber in Iglus steckt und dann alle 2-mal am Tag 3 Liter Nuckeleimer mit Milch oder Austauscher da ranhängt und dann sieht man, ob es leer wird oder nicht. Und wenn man das nicht macht, dann weiß man nicht, ob das Kalb genug trinkt oder nicht. Ne? Also ich sehe das natürlich, aber das ist halt... schwer kontrollierbar sozusagen oder ja. Also das war jetzt nur so ein ganz kleines Beispiel. Ja, sagen wir mal so, egal wo, ist es schon schwer, neue Ideen umzusetzen. So. Und was uns dabei hilft, um wieder in das Positive reinzugehen, ist halt der starke, also wir haben einfach einen sehr starken Drang, das umzusetzen, weil wir wissen, dass es gut ist, weil wir ein klares inneres Bild haben, was gut ist. Was uns auch Menschen ja auch widerspiegeln, dass sie das auch sehen. Ja, nee, sonst so Stolpersteine ist halt schon Kapitalbeschaffung für Junglandwirte am Anfang. Also wir kriegen halt überhaupt keine Kredite, weil wir halt krasse Zahlen bewegen und das ja schon sehr risikoanfällig ist mit der Landwirtschaft. Es ist total schwer, an Land zu kommen. Das haben wir echt nur mit immer dranbleiben geschafft und halt auch mit der Überzeugung. Also wirklich, eigentlich gilt es für alle Menschen, die irgendeinen verrückten Traum haben. Man muss halt total stark selber dran glauben und auch üben, darüber zu sprechen und Menschen damit anzustecken, mit dieser Vision. Und dann kommt es ins Laufen. Und dann ist es auch krass. Und also wir haben auch Momente, wo ich fange auch an zu heulen und wir schreien uns auch an, also ganz normal. Und wie geht man dann aber danach damit um? Und danach muss man dann halt wie sich verabreden, dass man nochmal drüber spricht und rausfindet, was war eigentlich in der Situation los, was ist da passiert und wie können wir das nächstes Mal vielleicht vorher abwenden. Das klappt dann beim nächsten Mal vielleicht auch nicht, aber man kommt immer einen Schritt weiter. Und wir haben auch schon ein paar Therapie gemacht und ich mache auch eine Psychoanalyse. Also ich glaube, so selber für sich zu sorgen unter diesem krassen Druck ist total wichtig. Und genau, halt wirklich sich auch eine Pause zu gönnen, was sehr schwierig ist. Also ne, jetzt habe ich da irgendwie zwei Kälber, bin aber eigentlich total müde, muss eigentlich schlafen, geht aber nicht, weil ich muss diese Kälber versorgen. Kann dann entscheiden, okay, ich lasse sie einfach sterben, ich schlafe, dann schlafe ich natürlich aber nicht. Und so nimmt das Ganze ja dann immer seinen Lauf. Das sind schon auch, also so mit der Natur zu arbeiten, ist schon einfach eine sehr starke Herausforderung, wovon sich auch viele Menschen abgewendet haben. Also eigentlich fast alle, weil kaum jemand arbeitet noch so mit der Natur wie Landwirte.
Ihr habt sehr große und hohe Ansprüche sozusagen an das, was ihr tut. Seht ihr euch so ein Stück weit als Weltverbesserer?
Ja, ich verbessere auf jeden Fall meine Welt. Und ich sehe uns eher schon als Pionier, also wirklich dann einen anderen Weg einzuschlagen als das, was alle Berater sagen. Ich war auf einer Beratertagung, die haben alle gesagt, wir beraten aber vollkommen anders, das geht gar nicht, was ihr macht. Ne? Und ich meinte halt doch. Und wir wissen halt auch, dass wir selber eine eigene Beratung als Junglandwirte aufbauen müssen, weil es gibt sonst kaum Leute, die in dem Bereich, also gerade hier in Brandenburg auch zur bäuerlichen Landwirtschaft, zur Wertschöpfung, Wertschöpfungssteigerung beraten können. Da sind wir schon eine neue Generation, also eine Aufbruchsgeneration auch, die einfach anders denkt, die umdenkt. Genau, ich denke schon, dass wir auch unsere, also die Welt auch ein Stück weit verbessern, weil wir halt CO2 speichern, statt den Amazonas Platz zu machen für Soja, dass wir unseren Kühen ja auch füttern könnten. Das wäre auch billiger. Wir könnten billiger damit produzieren. Wir könnten Hochleistungsrassen halten. Aber wir erhalten halt alte Rassen, weil wir das wichtig finden, dass der Genpool nicht noch kleiner wird. Mit den Menschen wieder in Kontakt zu kommen, damit sie lernen, was Lebensmittel wert sind. Das sind natürlich alles Bausteine, die, ich denke, die für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und Ernährung und auch Welt total nötig sind. Aber genau, ich würde mich selber, also danke für das, für die Bezeichnung. Ich würde es selber jetzt nicht so sagen, aber es passt, glaube ich, schon.
Weil du eben die Menschen aus der Region auch angesprochen hast, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was haben die am Anfang so in den ersten Jahren, als sie da wart, gedacht? Haben die gedacht, irgendwie, die sind jung und verrückt und mal sehen, wie lange die es durchhalten und tschüss?
Wir sind hier in ein sehr alternatives Dorf gekommen und dadurch war das jetzt nicht so, waren wir nicht ganz so verrückt, also es gibt noch mehr Verrückte sozusagen und die Alteingesessenen haben auch ganz gut verstanden, dass mit Zugezogenen auch mehr Infrastruktur und so weiter entsteht. Ich denke auch, jedes Dorf braucht wirklich einen Hof, schon allein für die Belebung des Dorfs. Wenn alle auswärts arbeiten, dann passiert einfach vor Ort nichts mehr. Wir versuchen gerade einen Spielplatz zu bauen, super mühsam, also echt, wo man denkt, Leute, das kann echt nicht sein. Ne? Wir haben hier so viele Kinder inzwischen, haben jetzt eine Schule gegründet und kriegen das nicht hin, hier in unserem Dorf einen Spielplatz zu bauen, so, ne, wo richtig viele Leute, ich glaube 40 Leute oder so von 200 Einwohnern haben unterschrieben, dass sie diesen Spielplatz haben wollen. Und trotzdem geht's nicht. Also das merkt man, oh krass, also das ist echt, da kriege ich die Vollkrise. Gut, dass ich nicht so auf solche Entscheidungen sonst angewiesen bin, sondern selber entscheiden kann und loslegen kann, ne, weil das würde mich richtig zermürben. Also das so, da ist Verwaltung echt tödlich, so.
Aber wie geht ihr mit dem, weil das ist ja ein Thema auch, was wir oft haben in unseren Gesprächen, wie geht ihr mit diesem Verhältnis Alteingesessene, Zugezogene um? Was ist irgendwie euer Ansatz, eure Strategie auch im Sinne eines guten Dorflebens? Also was lernt man auf dem Dorf in Brandenburg?
Also dieses Spielplatzding, das ist echt cool, weil das verbindet halt die Alteingesessenen und die Zugezogenen, weil alle haben Kinder, beide Parteien, Seiten. Und das wächst dann einfach zusammen, also die Seiten werden vermischt. Und sonst ist es halt total wichtig, so die sozialen Regeln einzuhalten. Also Hund anleihen finde ich immer ein bisschen schwierig, aber Hunde Kacke wegmachen super wichtig. Und ich freue mich total, wenn Frau Buchholz hier die Rouladen kauft und nicht da, wo sie sonst halt einkauft, wenn das so langsam kommt. Und dann braucht es einfach Zeit und die Leute müssen sich dran gewöhnen. Und es sieht halt hier nicht ganz so nach englischem Rasen aus. Und es hat auch Gerüche und die Traktoren laufen auch manchmal morgens, wo andere noch schlafen am Wochenende. Und das geht dann manchmal nicht anders. Also das ist schon so ein Gleichgewicht zu halten. Und ich versuche schon immer auszustrahlen, dass man mit uns auch reden kann. Also wenn irgendwas ist, dann lieber direkt ansprechen. Also auch von den anderen, die zuhören vielleicht, die sich immer denken, oh, das nervt mich total. Oder Eine hat mal gesagt, wir rasen immer so an ihrem Haus vorbei und seitdem geben wir da einfach, das geht halt einen Berg hoch und wir müssen da ein bisschen Gas geben, weil unsere Autos nicht so fit sind, um diese Anhänger da hochzuziehen. Aber wir brausen da halt jetzt einfach nicht mehr ganz so vorbei und deswegen ist es total wichtig, ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben. Das muss jetzt auch nicht so sein, dass ich jeden Nachmittag bei denen am Kaffeetisch sitze, aber wenn wirklich was ist, das anzusprechen und sich immer vor Augen zu halten, der andere meint's nicht böse, alle tun immer ihr Bestes. Und sich darüber auszutauschen, ist, glaube ich, total wichtig. Und da haben wir jetzt auch einfach Glück hier in diesem Dorf. Also es ist jetzt nicht so verbarrikadiert wie manch andere brandenburgischen Dörfer. Da bin ich ganz froh.
Das würde mich nochmal interessieren, wer ist denn dann so ein Miteinander? Also die Frage, weil du hattest so gesagt, Jungbauern werden eigentlich mehr oder weniger alleine im Regen stehen gelassen. Du hast schon erzählt, dass ihr Unterstützung hattet von Leuten, die vielleicht gar nichts selber mit Landwirtschaft zu tun haben, aber die sozusagen eure Idee gut fanden. Aber gab es denn irgendwie überhaupt Unterstützung? Also was immer ihr auch dann braucht. Also ich stelle mir vor, also Verwaltung hast du schon angesprochen, aber auch politisch oder, also das ist ja ein politisches Thema. Ich weiß es vielleicht gar nicht, aber ihr habt ja diesen Verband der Jungbauern gegründet. Ging das auch auf eure Initiative zurück?
Genau, Janusz war auch dabei bei der Gründung vom Bündnis Junge Landwirtschaft und wir haben halt gemerkt, dass wir nicht so viel Unterstützung bekommen und wir uns einfach zusammentun müssen und das haben wir dann getan. Und daraus ist auch ein Frauenkreis entstanden, zum Beispiel lustigerweise, und die Männer haben sich auch öfter schon getroffen und wir treffen uns so geplant einmal im Monat und sind auf Höfen, sprechen über die Themen, die uns wichtig sind und haben dadurch so eine kollektive Beratung gestartet, einfach so.
Wandelt sich denn jetzt so auch die Politik? Also weil ihr seid, also du bist ja auch im Besonderen sehr gut in der Öffentlichkeitsarbeit und damit ja auch Lobbyarbeit. Wandelt sich da irgendwie etwas? Also so im... Zumindest in dem Impetus, wir unterstützen euch. Oder es wäre vielleicht eine gute Idee, jungen Bauern zu unterstützen.
Also ich glaube, das ist politisch immer noch nicht gewollt. Vom CDU, CSU, Julia Klöckner sehe ich da keine wirkliche Richtung. Es gibt ja die Junglandwirteförderung, die ist aber ein Tropfen auf dem heißen Stein. Davon kaufen wir zweimal Diesel und dann ist die weg. Also so wenig ist das quasi. Und derjenige mit der meisten Fläche kriegt das meiste Geld. Das ist noch so und das geht wirklich in die Millionen. Also das ist nicht gut umverteilt, auch nicht für Klima- und Umweltauflagen, was uns immer so glaubhaft gemacht wird. Also da ist halt die EU-Politik gefragt und da hat Fridays for Future einen viel stärkeren Einfluss als wir jetzt. Da bin ich echt total dankbar für die jungen Leute, die auf die Straße gehen und sagen, wir haben keinen Planet B. Ne? Wir brauchen jetzt einen Wechsel. Und es gibt jetzt von der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg dieses Mentoring-Programm, wo wir auch mit dabei sind. Und ich denke, wir müssen uns einfach eigene neue Strukturen aufbauen. Sonst ist es halt politisch, dauert das alles sehr, sehr lange. Und wir wollen aber jetzt starten und nicht noch 20 Jahre warten. Deswegen haben wir es dann auch einfach gemacht. Also wir haben ja sehr aktiv gegen Landgrabbing in Ostdeutschland gekämpft, Kampagnen gemacht und haben dann aber gemerkt, okay, jetzt gibt's kleinere Lose, irgendwo in der Mitte von riesigen Schlägen kann man jetzt 2 Hektar ersteigern und kriegt vielleicht auch noch einen kleinen Zuschuss, haben dann aber auch öfter Erfahrungen gemacht, dass dann doch nicht der Jungbauer das bekommen hat, sondern doch die Agrargenossenschaft wieder den Zuschlag bekommen hat, was auch nicht so ganz durchdringend war, was man dann auch nicht so richtig besprechen kann. Dann die Pachtpreissteigerungen und Landkaufsteigerungen sind natürlich richtig, richtig gruselig. Das ist schon alles echt schwer. Also das ist wahrscheinlich leichter dann für junge Leute als Gemüse oder mit Hühnermobilen anzufangen, also wo man nicht so viel Fläche braucht, wie jetzt mit Rindern. Ja, wir sind da natürlich dran und ich erzähle davon. Also es ist natürlich auch immer gut, wenn es positive Beispiele gibt. Wir haben jetzt 20 Höfe entlang der Oder, die positive Beispiele sind, die man sich angucken kann, wo man die Menschen kennenlernen kann, die auch alle ihre Geschichte erzählen. Und trotzdem ist es sehr schwer, also kein so schönes Thema.
Ein sehr schweres Thema und ich frage mich, ist da überhaupt noch was zu verändern oder ist das eigentlich alles, also auch so Stichwort Land, Boden, also ist da überhaupt noch was übrig? Also ist die Fläche nicht schon längst verteilt? Also das, was du ja auch vorhin gesagt hast mit der Pacht, in welchen Schritten denke ich denn dann mein Unternehmen eben in 5 Jahren? Oder also so kann ich ja nicht wirklich eine Unternehmensstrategie entwickeln.
Nee, das ist ein echt schweres Thema. Es geht, weil immer wieder doch jemand stirbt und Land verkauft wird. Das muss man halt dann mitbekommen. Das geht nur über die Netzwerke vor Ort. Also ein gutes soziales Netz zu haben, wodurch man dann Infos bekommt. Also das erfährt man ja sonst nicht. Und dann, ja, braucht es da einfach klare Regeln von der EU und von Deutschland, dass das halt nicht mehr geht, dass Investoren Land kaufen, dass es Share-Deals gibt. Also die kaufen ja Teile der GmbH, 95%, dadurch müssen sie nicht mehr Grunderwerbsteuer bezahlen. Das macht das Ganze super lukrativ. Biogas, jetzt wird das kommen, dass Photovoltaik gepflastert wird auf Ackerboden, was ich richtig, richtig schlimm finde auch. Ich habe nichts gegen erneuerbare Energien, aber ich denke, das muss ein ganzheitliches Konzept sein und es sind noch so viele Dächer ohne Photovoltaik, die man noch nutzen könnte, bevor man Sachen, wovon man essen könnte, damit pflastert. Aber das wird jetzt so gefördert werden, dass das viele Bauern auch machen, weil viele Bauern und Bäuerinnen auch da einfach mit dem Rücken an der Wand stehen und nicht große Wahl haben. Ja, ich habe die Hoffnung noch nicht so ganz aufgegeben. Es ist nicht leicht. Also da haben wir uns ja schon ganz schön verrannt. Ich finde das immer ganz okay für mich, weil ich halt meinen Betrieb nicht so ausgerichtet habe, sondern unabhängig von diesem ganzen Industriellen bin. Und ich denke, es muss so kommen, weil die Menschen sich sonst nicht nach anderen Wegen umsehen. Das ist echt hart und es ist super krass.
Diese Jungbauern, sind das alles dann Biobauern oder würdet ihr auch konventionelle Jungbauern aufnehmen und dann versuchen, die quasi zu überzeugen?
Na, wir reden auch mit konventionellen Landwirtinnen und Landwirten, aber ich denke, es ist schon zukunftsfähiger, wenn man die ganze Kette betrachtet. Also sonst ist ja das Schwierige, dass wenn so Futtermittel eingeführt werden aus Brasilien, dass das nicht mit einberechnet wird, was da passiert und dass auch das Haber-Bosch-Verfahren, womit Kunstdünger hergestellt wird, nicht durchkalkuliert wird bis zum Ende, wie viel Energie das wirklich braucht. Und ich denke, für eine zukunftsfähige Landwirtschaft muss es schon ökologisch sein. Und ich weiß aber auch, dass es für viele ein Weg ist, dass viele ihre Stelle noch da haben und die abbezahlt werden wollen. Und da ist halt die Frage, wie kann man das umstellen? Kann man einen Stall mal einstreuen und mit alten Schweinerassen einen Test machen in der Direktvermarktung? Und das ist für viele ein richtig krasser Umschwung. Auch weil sie sich das nie vorstellen hätten können, wie das ist, direkt an Menschen ihr Fleisch zu verkaufen und nicht an irgendeinen Viehhändler, wo die Klappe zugeht und dann weiß man nichts. Oder an den LKW, der am Feldrand steht, das Getreide aufzuladen und nicht zu wissen, was man dafür kriegt. Oder als Milchbäuerin, Milchbauer, die Milch abzuliefern und nicht zu wissen, wie viel, ob das überhaupt kostendeckend ist, wofür ich die Milch gerade abgebe. Also sich davon ein Stück weit unabhängig zu machen, das ist schon für die großen Betriebe echt schwer und ich wünsche mir da auch noch ein bisschen mehr. Ja, aber dazu brauchst du wieder die junge Generation, die wirklich nicht sich davon indoktrinieren lässt, was da schon immer gedacht wurde, sondern sich traut, da neue Wege zu gehen auf diesen großen Betrieben. Und ich denke, das müsste dazu führen, dass diese Betriebe wieder kleingeteilt werden, wovon natürlich alle Abstand nehmen, weil man halt jetzt am meisten Subventionen kriegt, wenn man viel Fläche am Stück hat. Also wenn sich das nicht ändert, dann bleibt das einfach alles so. Und
ich muss noch mal nur ganz kurz, weil ich nun mal nachfragen, weil ich Laien bin in dem Feld. Aber wenn du sagst Agrargenossenschaften, dann gibt es auch Bio-Agrargenossenschaften?
Ja, also viele Agrargenossenschaften werden jetzt Bio. Ist natürlich schwierig, weil sie dann nicht so die Vermarktungswege haben, die sie sonst immer hatten. Ne? Also die kriegen das Getreide dann nicht los. Dann stellen jetzt auch schon wieder welche zurück um. Also werden wieder konventionell quasi. Also da ist der Markt noch gefragt, das auch aufzufangen. Und die Strukturen müssen dann angepasst werden. Ne? Also klar gibt es jetzt in allen Discountern Bio-Sachen, aber wo kommen die eigentlich her? Und da sind jetzt solche Strukturen meistens nicht so eine Vorreiter in die Strukturen selber erschaffen. Ne? Was wir natürlich machen mit der eigenen Käserei und Getreideaufbereitung wäre jetzt noch toll und so weiter. Eigener Mähdrescher irgendwann. Was wir einfach selber denken, weil wir wissen, das gibt's jetzt nicht, also machen wir es. Aber so große, wenn dann einfach 2000 Hektar plötzlich Bio sind, wo kommt dann diese ganzen tonnenweisen, LKW-weise Getreide hin? Das braucht natürlich echt, das kostet richtig, also ne, da müssten dann Mühlen umstellen, die Verarbeiter müssten umstellen. Und da haben wir das halt selber in der Hand und die haben es nicht in der Hand, das ist das Problem. Und ich bin da auch sehr kritisch, wenn solche Riesenbetriebe, also ein 4000 Hektar Betrieb will jetzt Demeter werden. Das finde ich schon echt schwer, weil keiner kann das auf einem 4000 Hektar Betrieb. Das ist einfach nicht menschlich nicht möglich. Und da hilft es auch nicht, dann mit Drohnen zu wirtschaften oder sowas. Ich denke, da ist es okay, wenn die Bio sind und einfach nicht mehr spritzen. Also einfach, sage ich jetzt so einfach, ne? Nicht mehr spritzen, keinen Kunstdünger ausbringen und wieder mechanische Bodenbearbeitung machen, Fruchtfolgen und Mischkulturen anbauen. Ich hoffe, mit Agroforst entsteht jetzt richtig was. Da entsteht tatsächlich was auf EU-Ebene. Das ist ganz ermutigend. Also, ne, wenn wir CO2 senken wollen, müssen wir halt ein bisschen was drüber nachdenken, was wir so pflanzen. Das sind Bäume natürlich super. Auch die Wiedervernässung von Mooren ist super. Also, wir wirtschaften ja hier auch in sehr feuchten Gebieten. Also, wenn wir das machen und die Kühe grasen, dann bauen wir Humus auf. Das ist Kohlenstoff sozusagen, den wir auch im Boden speichern. Stickstoff wird gebunden durch die Leguminosen. Sowas muss viel mehr gefördert werden und ein Augenmerk drauf bekommen. Genau, da kann man sich ja dann mehr vertiefen.
Ich merke doch, das ist ja interessant, ne? Ich merke doch, wie wenig ich weiß. Die Frage ist ja auch immer, wie groß ist der Einfluss der Konsumenten? Wenn ich so an die Produktion denke oder überhaupt an die Landwirtschaft, merke ich einfach, ich weiß so wenig. Und das geht ja verdammt vielen Leuten so.
Aber ich meine, dafür gibt es jetzt ja Instagram und Facebook. Das, also echt richtig viele geben da so viele Informationen weiter. Und das ist genau richtig gut. Und es gibt natürlich auch Bücher. Und ich denke, dass die Informationen sind ja da. YouTube, man kann sich jeden Tag statt Netflix eine geile Doku angucken und lernt dadurch. Das müssen jetzt nicht alle Expertinnen werden. Aber so ein Grundverständnis, das wünsche ich mir schon, das muss in der Bildung auch viel mehr verankert werden. Also an den Schulen im Bildungsbereich. Ich merke das auch immer, wenn hier Kindergärten kommen und dann die Kindergärtnerinnen packen ja auch ihr Pausenbrot aus und sehe ich auch, was die essen und sind ja auch ein bisschen Vorbild oder so. Ernährungsbildung ist halt da, das ist überhaupt noch nicht angekommen. Also die essen alle nur Süßigkeiten. Da muss man denen noch beibringen, dass sie die Plastik bitte nicht auf der Weide liegen lassen. Also das ist ja noch, da kriege ich halt immer mit, was halt normal ist. Und trotzdem ist es wichtig, wenn sie mal auf einer Weide waren und eine Kuh mal berühren konnten, können sie vielleicht verstehen, was bedeutet eigentlich Milchschnitte, ne? Was ist das eigentlich, was ist da drin?
Aber das heißt, das macht ihr sozusagen neben eurer landwirtschaftlichen Tätigkeit und neben eurer unternehmerischen Tätigkeit, empfangt ihr zum Beispiel Kita-Gruppen, andere Gruppen und informiert, gebt Seminare etc.?
Genau, das ist auch so. Also mein Bereich, diese Bildungsarbeit. Und also ich habe ja eine Methode gelernt, wie man in Kanada Stress am Rinder bewegt. Damit hat es so ein bisschen angefangen. Ich habe aber auch gemerkt, hey, es gibt so viele Interessierte, die einfach mal mitkommen wollen auf die Weide. Dann machen wir das. Und genau, Kindergarten, Schulen, das wird auch echt unterstützt finanziell von der Sarah Wiener Stiftung zum Beispiel. Also da kann ich auch gut vermitteln. Also meldet euch gern, wenn ihr Bock habt, mit irgendwem irgendwie auf die Weide zu kommen. Ich denke, das ist auch total wichtig.
Aber was mir klar wird, dein Tag scheint mehr als 24 Stunden zu haben. Also ich meine, wenn du das auch noch alles machst, dann Chapeau. Also.
Ja, teile ich mir ein. Ne? Ist mir halt wichtig. Also alles, was einem wichtig ist, kann man schaffen.
Wir kommen jetzt so langsam zur Zielgeraden und zu unseren Abschlussfragen.
Ja, was ist deine persönliche Vision für dich und für deine Familie?
Ich hätte gerne einen eigenen Hof mit einem eigenen Land, was mir niemand mehr wegnehmen kann, wo ich Bäume pflanzen kann, wo ich Unterstände für die Kühe bauen kann, wo ich weiß, es ist ein sicheres Zuhause. Uns kann hier niemand mehr vertreiben. Genau, wovon die Vermarktung auch leicht geht und wo einfach Leute Anteil nehmen können, näher dran sind, mehr eintauchen können in die Landwirtschaft.
Gibt es was, wovor du Angst hast?
Ich habe manchmal Angst vor der Schuldenlast und versuche aber, das Geld nicht mich, wie nenne ich das, dass ich nicht Sklave des Geldes werde, sondern ich weiß halt, wir kommen mit sehr wenig aus und im allerschlimmsten Fall, wenn wir privat insolvent werden würden, könnte ich trotzdem gut leben, weil für meine Kuh finde ich ein Plätzchen, die ich selber make, also das Essen, werde ich immer gutes Essen haben. Das ist so ein bisschen, genau, das wäre ja so Worst Case, was passieren kann und genau.
Und eine Frage, die wir allen unseren Gesprächspartnern stellen. Wie stellst du dir Brandenburg in 30 Jahren vor?
30 Jahren, 2050. In 2050 ist Brandenburg Bio. Alles ist Bio, weil sich die Subventionierung so geändert hat, dass wirklich alle Bauern umstellen mussten. Es gibt mehr kleine Schlachthöfe, es gibt Verarbeitungsstätten, es gibt wieder eine Dezentralisierung, die staatlich gefördert wurde, weil die Einrichtungen gemerkt haben, dass Geld in irgendwelche Systeme zu pumpen nicht sehr nachhaltig ist und vielleicht gibt es sogar eine Wirtschaftskrise zwischendrin und wir müssen alle wieder mit anpacken. Ich denke, da wird noch einiges passieren, weil Menschen sich auch mehr nach Gemeinschaft sehen und nach Natur. Da will ich auch noch kurz zu sagen, das ist echt total verrückt. Wir können jetzt hier im Dorf keine Immobilie mehr kaufen, weil das alles weg ist. Und es ist auch voll in Ordnung. Ich verstehe, dass Menschen aus der Stadt rausziehen wollen, aber ich wünsche mir wirklich, dass dann mehr Anteil genommen wird am sozialen Leben, hier auch Produktion vor Ort, dass die regionalen Kreisläufe sich wieder schließen und nicht noch eben in der Stadt eingekauft wird und dann kommen die hier an und sagen, ja, wir wollten nur mal gucken, wir haben schon alles aus Berlin mitgebracht, das finde ich total schade. Und da ist es wirklich, das liegt einfach in unseren Händen, das anders zu machen. Genau, ich denke, da wird es schon noch ein bisschen Landflucht geben. Ich finde so die Technisierung echt gut, dass es jetzt also einfach über Zoom zum Beispiel viel mehr möglich ist, sich online auszutauschen. Ich muss nicht mehr überall hinfahren, das ist super angenehm für mich. Und ich kann trotzdem teilhaben, also ich habe für mich viel verbundener mit allen möglichen Bauern, auch deutschlandweit. Und ich denke, das wird sich noch weiter entwickeln. Und genau, wenn wir dann noch bis 2050 das Schulsystem so umwandeln, dass wirklich alle Kinder wissen, wie Lebensmittel hergestellt werden, wie Tomaten wachsen, dass ja weniger Fleisch gegessen wird. Ich glaube, das wäre ganz cool und ist schon auch Teil meiner Vision für 2050. Blühende Landschaften, überall.
Überall, super.
Ja, danke.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Klasse. Das ist sehr inspirierend und ja, wir drücken euch die Daumen und unterstützen euch, wo wir können.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht. Ist auch immer so, dass ich mich selber wieder gut reflektieren kann bei so Gesprächen. Und ja.
Okay, danke.
Ja, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann teile diese Folge mit deinen Freundes, Bekannten und Kollegen im Kreis.
Auf unserer Website www.brandenburg.lang hörst du jede Woche eine neue Folge unserer Gesprächsreihe.
Abonnieren kannst du den Podcast natürlich auch über die einschlägigen Plattformen wie Apple Podcasts, Pocket Casts, Spotify, um nur einige zu nennen.
Bei Facebook und Instagram findest du uns unter @brandenburg.lang. Wir freuen uns über deine Likes und Kommentare.
Diese Reihe wurde produziert durch das Theaterkollektiv Theaterland und gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung im Programm Miteinander reden.
Du hörst uns nächste Woche wieder.
Bis dahin,
schöne Woche.